Hanna, wir müssen reden.
Ja, spannende Folge haben wir uns heute ausgesucht. Oder spannendes Thema. Ob die Folge spannend wird, das müssen wir dann noch mal sehen.
Ja, das dürfen unsere ZuhörerInnen uns dann gern rückmelden, ob die Folge spannend wird. Ich glaube, die Folge, ich habe dieses Meme schon öfter erwähnt, passt zu diesem Meme, wo ein Mensch mit ganz vielen mathematischen Formeln um den Kopf schwirrend dasitzt, der Kopf raucht vor lauter verschiedener Informationen. Und so werden wir heute hoffentlich nicht sein, aber vielleicht unsere ZuhörerInnen, nachdem sie die Folge gehört haben, weil wir reden heute über die, ich nenne es mal, Meisterschaft in der Basketballbranche, ja, so als Playoff-Spielsysteme. Bekannten ja, Spielsysteme in den verschiedenen Ligen, die wir hier oft so besprechen, nämlich angefangen von WNBL, dann über die DBBL, die zweite und die erste. Dann machen wir vielleicht einen Abstecher ins europäische Ausland. Dreimal dürft ihr raten, in welches. Dann sprechen wir noch ein bisschen über die Euroleague. Wir haben uns auch das System der NCAA angeguckt. Da hatten wir auch schon mal eine Folge zu gemacht. Das war ja aber eher so Fokus auf wie ist das Medieninteresse bei March Madness und nicht, wie kommen überhaupt die Teams zustande, die March Madness spielen dürfen? Und dann haben wir noch die WNBA. Und dann rauchen unsere aller Köpfe und die mathematischen Formeln schwirren um uns herum. Aber wir dachten uns, das Thema passt, weil wir sind ja gerade in ganz, ganz vielen Ligen in dieser heißen Playoff-Phase. Deswegen wollten wir ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
Genau.
Soll
Und
ich mal meine Taschenlampe anknipsen oder?
ja, Knips, wir können gleich mal knipsen. Aber genau, spannend, weil, wie du schon ja gesagt hast, es gibt so viele verschiedene Wettbewerbsformate mittlerweile im Basketball. Fußball zieht so langsam so ein bisschen nach, aber auch sehr, sehr langsam. Also ich spiele jetzt an zum Beispiel auf ein neues Wettbewerbssystem, Champions League seit 2 Jahren, glaube ich.
Da bin ich
Was ja
komplett
auch.
überfragt. Seit
Ah,
ich nicht mehr
okay.
bei meinen Eltern wohne oder in der Nähe meines Bruders wohne, habe ich wirklich so gut wie gar nichts mehr mit Fußball am Hut.
Aber ich würde mal behaupten, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt sehr weit aus dem Fenster lehne und eine Mischung aus Überheblichkeit und Inkompetenz sich da vermischen, mal wieder. Ich neige ja dazu. Ich glaube, es gibt keine Sportart, die so viele verschiedene Spielsysteme innerhalb der gleichen Sportart anbietet. Genauso über klassische Ligensysteme, über klassisches Playoff-System, über Final Six, Final Four, Final Eight, Hin- und Rückspiel mit Punktedifferenz, Best of Three, Best of Five. Bewegen wir uns natürlich irgendwie gerade auch in so einer, finde ich, super spannenden Zeit, weil das ganze Thema, ich sag mal, traditioneller Sport versus Eventisierung von Sport sich natürlich irgendwie auch in neuen Spielformaten, wir hatten vorhin kurz, ob das jetzt Project B ist, ob das Unrivaled ist, ob das einfach auch Ligen sind, die oder Wettbewerbe sind internationale, die ihre Systeme immer wieder neu überdenken, damit sie attraktiv bleiben, damit sie spannend bleiben, damit sie irgendwie zum Wandel im Sportkonsum der neuen Generation passen. Also irgendwie finde ich extrem spannende Zeit. Ist natürlich auch jetzt gerade aktuell mein Beruf, deshalb genau ist das irgendwie auch mein täglich Brot. Ja, spannend. Wir können ja mal einsteigen.
Wir können mal einsteigen. Ihr habt es hier so zwischen den Zeilen gehört. Falls ihr irgendjemand braucht, der euch so eine Competition auf die Beine stellt, meldet euch bei Hanna.
Das definitiv. Ich glaube, ich hab wirklich das. Also in den, wir haben gerade auch drüber gesprochen, insgesamt 7 Ligen plus drei Pokal, zwei Pokalformate, zweieinhalb, 3x3, wenn ich das dazu zähle, plus irgendwie Final Four, Aufstiegsturniere, ja, da kommt schon einiges zusammen. Gibt auch wirklich Formate, die komplexer nicht sein könnten. Also
Ja, also haben wir ja durchaus auch hier dabei bei denen, die wir vorstellen wollen. Vielleicht starten wir mal relativ einfach. Wir starten auf jeden Fall, und das soll nicht irgendwie despektierlich klingen, aber bei dem niedrigsten sportlichen Niveau, weil auch der jüngsten Liga, sprich die jüngsten Teilnehmerinnen, und zwar der WNBL, die wir hier in Deutschland haben. Und für alle Ligen jetzt mal gesammelt, wir sprechen von der aktuell laufenden Saison. Also wir machen keine Zukunftsprognosen und schauen nicht in die Zukunft, wie da vielleicht schon Spielordnungen geändert sind. Das ist bei einigen Ligen der Fall. Wir sprechen über die aktuell laufende Saison, über die aktuell laufenden Playoffs, Playdowns und die ganzen Systeme, die da irgendwie noch mit dranhängen. Und wir starten mit der WNBL, also der weiblichen Nachwuchsbundesliga, die wir hier in Deutschland haben. Diese Saison wurde mit 24 Teams gespielt. Es gibt vier regionale Gruppen, a sechs Teams. Mathematik noch passt sie. Ich glaube, spätestens, wenn wir bei der NCAA angekommen sind, sind wir komplett lost. Aber noch sind wir da im grünen Bereich. Und diese Gruppen spielen eine Hin- und Rückrunde. Und danach geht's rund, weil danach geht's in die Playoffs. Und die vier besten Teams dieser vier regionalen Gruppen qualifizieren sich für die Playoff oder den Playoff-Modus. Und da geht's los mit einem Achtelfinale. Und die vier regionalen Gruppen vermischen sich noch nicht komplett, sondern es spielt die Nordgruppe gegen die Westgruppe das Achtelfinale und die Südgruppe spielt gegen die Gruppe Mitte. So sind diese Gruppen benannt. Und das ist eine Best-of-Three-Serie. Das gab es auch nicht immer in den Jahren zuvor. Zum Beispiel auch in dem Jahr, als ich gecoacht habe, gab es nur ein Hin- und Rückspiel. Ja, also da ist auch schon eine Änderung vorgenommen worden zu, ich sag mal jetzt, klassischer Playoff-Modus oder Playoff-Serie, Best-of-Three-Serie. Und dann geht es ins Viertelfinale, wo dann deutschlandweit über Kreuz gespielt wird, auch in einer Best-of-Three-Serie. Und die vier Teams, die sich da durchsetzen, spielen das Top Four, wo es zwei Halbfinals gibt, und dann am zweiten Tag ein Spiel um Platz drei und ein Finale. Und diese Spiele werden ausgelost. Das heißt, es ist total random, wer da gegen wen spielt. Hanna, was halten wir davon? Wollen wir da unseren Senf dazugeben oder sagen wir, ja, total klassisch, das ist jetzt nichts super Aufregendes, Weltbewegendes, Besonderes?
Ja, genau. Also relativ klassisch für, also erstmal muss man ja sagen, überhaupt so eine, das ist ja auch nicht selbstverständlich, überhaupt so eine nationale Liga zu haben, auch wenn in Gruppen gespielt wird. Ne? Das ist auch mal so in, jetzt aus der Perspektive eines anderen Landes. Bei uns gibt es das zum Beispiel nicht. Bis auf jetzt diese neue U22-Liga im männlichen Bereich, die so ein bisschen ähnliches Konzept verfolgt. Aber das ist ja schon mal eigentlich etwas, was finde ich auch außergewöhnlich ist, hat sich ja vor vielen Jahren durchgesetzt und mit all der Kritik, die es auch gab, auch von meiner Seite, glaube ich, aktuell immer noch ein gutes Modell. Was ich immer wichtig finde, wenn es sozusagen auch um Jugendteams geht, dass irgendwie die Anzahl der Spiele stimmt, dass die Intensität der Spiele stimmt und dass es auch dann nicht zu Ende ist, wenn man sich nicht weiterführend qualifiziert, um die Meisterschaft zu spielen. Ne? Da hat man, glaube ich, auch drüber geredet. Es gibt ja dann auch noch Playdowns. Das heißt, alle spielen eigentlich mehr oder weniger, bis auf Ausnahme, glaube ich, die Teams, die dann am Top 4 teilnehmen, spielen alle mehr oder weniger die gleiche Anzahl von Spielen. Was ich immer nicht so, da bin ich mir immer noch nicht so richtig sicher, aus rein sportlicher Sicht, also aus der Sicht von, und ich glaube, gerade bei so einer, bei so einer Liga wie der WNBL, wo wirklich die sportliche Entwicklung und die Anzahl der Spieler auf hohem Niveau und auch so ein bisschen die Heranführung an, ja, sportliche Exzellenz in Anführungszeichen, ich glaube, dass es da ein Modell Best of Three gut ist, weil es natürlich sehr wahrscheinlich ist, dass wenn du die bessere Mannschaft bist, dich dann auch in drei Spielen durchsetzt, weil nicht alles von Tagesform abhängig ist. Also die einzigen Do-or-Die-Spiele, die es dann letztendlich gibt, sind dann im Final Four. Auch da, und da ist dann aber auch so ein bisschen irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf. Das ist dann das Event, das ist dann super spannend, da sind alle vor Ort, das ist irgendwie, das ist dann so ein bisschen auch so ein Highlight. Ich liebe Do-or-Die-Spiele aus Zuschauersicht, weil das sind einfach die Spiele für mich, wo es echt irgendwie am meisten Spaß macht. Also nicht nur aus Zuschauersicht, tragischerweise auch als Trainerin fand, das waren immer meine absoluten Lieblingsspiele. Aber sie können natürlich bedeuten, dass du mal einen schlechten Tag erwischt oder dein Gegner im Umkehrschluss vielleicht einen besonders guten Tag erwischt und dann bist du halt raus, ne? Und wie es schon sagt, Do-or-Die, finde ich immer mega competitive und finde es wirklich stark und macht Spaß zuzugucken. Best of Three geht noch, Best of Five finde ich manchmal wirklich sehr, sehr langatmig. Aber vor dem Hintergrund, dass, wie gesagt, viel gespielt werden soll und ja, auch, glaube ich, die Trainer da gefordert sind und die Spielerinnen sich da entsprechend dann auch auf die Gegner einzustellen, vorzubereiten, glaube ich, ist es ein guter Modus.
Ja, würde ich dir erstmal zustimmen. Du hast ja gerade erwähnt, klar, die Entwicklung der Spielerinnen steht im Vordergrund, aber ich glaube, gerade solche knappen Spiele, so eine Playoff-Spiele, die schon nochmal eine Besonderheit haben im Vergleich zu regulären Saisonspielen und dann eben auch die von dir erwähnten Do-or-Die-Spiele bei so einem Top Four, das jetzt mal unabhängig von dem sportlichen Erfolg, der am Ende bei rumkommt, für ein Team oder auch für Spielerinnen individuell, das prägt natürlich. Und klar, wenn ich da verliere, ist das natürlich erstmal eine Enttäuschung, aber ich glaube auch da, und ja, 5 € ins Phrasenschwein kann man irgendwie viel mitnehmen und viel lernen. Und für die mittel- bis langfristige Entwicklung können solche Spiele auch ja viel, viel Positives bewirken, auch wenn man sie erstmal sportlich verliert
Ja,
und
total.
das blöd ist.
Ja, genau. Und ich glaube auch, dass genau diese Spiele, du hast gesagt, die sind für die Spielerentwicklung wichtig, weil man auch lernt, mit Niederlagen umzugehen. Aber ich glaube, dass für die Entwicklung bestimmter Charaktereigenschaften und auch, weil das eigentlich die Spiele sind, worum es ja wirklich geht. Also auf der einen Seite kann man halt Sport machen, weil man sich bewegen will oder weil man gerne mit Freunden zusammen ist oder weil man sich halt daran gewöhnt hat, dreimal die Woche oder viermal die Woche zum Training zu gehen. Aber in Wahrheit geht es ja um diese Momente. Und ich glaube, dass diese Spiele auch extrem wichtig sind, weil sie auch ein bisschen dich oder jede einzelne Person, die mitwirkt, ob das die Spielerinnen sind, ob das die Trainer sind, auch echt auf den Prüfstand stellen. Und dass die Momente sind, wo der Vorhang fällt, wo man sich halt auch nicht mehr verstecken kann hinter Ergebnissen, die mit plus, minus 30, 40 ausgehen, sondern da geht es halt wirklich darum, wer hat sich vorbereitet, wer ist fit, wer kann mental auch diesen Situationen standhalten, wer ist ein Competitor, wer ist jemand, der dann mit dem Druck nicht umgehen kann, der eben nicht Verantwortung übernehmen kann für die Mannschaft und für die Mitspielerinnen und für sich selber ja dann auch oft. Und ich glaube, dass diese Spiele auf hohem Niveau mit einer enormen Wichtigkeit auch für alle Teilnehmenden und gegen Gegner, die sich auf demselben Niveau bewegen, dass wir davon viel, viel, viel zu wenig haben. Und deshalb ist es dann auch gut, dass es sich dann irgendwann in dieser Liga dann darauf zuspitzt und dass es dann wirklich auch Spiele gibt, in denen es um alles geht.
Ja, ich glaube, so ein Top 4 ist auch für alle Beteiligten, ich sag mal, die auf dem Feld stehen. Und da würde ich jetzt zum Beispiel SchiedsrichterInnen auch nicht ausschließen.
Ja.
Aber wir reden ja primär über die Spielerinnen und auch die TrainerInnen dann. Ist halt echt was, du bist nicht in deiner Komfortzone. Sei es aufgrund der Tatsache, dass es Do or Die ist, sei es aufgrund der Tatsache, dass du nicht zu Hause spielst, sei es aufgrund der Tatsache, dass du irgendwie vor vielen Leuten spielst, weil diese Top 4 sind schon immer, meine ich mit Fug und Recht sagen zu dürfen, sehr viel besser besucht als so ein reguläres WNBL-Spiel. Sei es, weil irgendwie eine wichtige Spielerin verletzt ist, die ersetzt werden muss durch Teamleistung, sei es, weil man irgendwie sich besonders intensiv vorbereitet und so weiter und so fort. Also, das, ja, wie du sagst, sind die Spiele, die, glaube ich, also so eins dieser Spiele kann, glaube ich, sehr viel mehr für die Entwicklung einer Spielerin, eines Spielers machen als diese regulären Saisonspiele, die du erwähnt hast, die irgendwie mit plus 30 ausgehen. Und die will ich auch nicht schmälern, aber sowas ist dann auch etwas, an was man sich irgendwie auch noch echt lang zurückerinnert.
Ja, total. Ich glaube, das ist halt aus, deshalb geht ja die Tendenz auch dahin, ne? Am Ende sind diese Turniere, ob das jetzt ein Final Four ist, ob das ein Final Six ist, Final Eight, Top Eight oder was auch immer, das sind halt Events, ne? Also da geht's halt nicht nur zu einem Spiel, sondern du hast halt ein ganzes Wochenende mit allem, was da für die Spielerinnen und für die Trainer und den Staff und die Schiedsrichter, alle, die beteiligt sind, Eltern, Familien, Freunde und so weiter. Es ist halt nicht, du gehst zum Spiel und fährst nach Hause, sondern das ist mit Planung verbunden. Übernachtest, du reist, du bist unterwegs und für Zuschauer ist natürlich auch extremst attraktiv, weil du mehrere, du siehst die Top-4-Teams, du hast irgendwie alle an einem Ort, es ist interessant für Bundestrainer, für Sichter, es bekommt irgendwie auch eine Wertigkeit, weil dann irgendwie Verband vor Ort ist, weil Coaches vor Ort sind, weil Spieler und Trainer und Zuschauer kommen, die einfach Interesse an dem Event haben und gar nicht jetzt vielleicht mit einer Mannschaft reisen. Es gibt Awards, es gibt irgendwie eine Players Night oder was auch immer. Also ich glaube, das ist halt einfach das, wo sich auch Sport grundsätzlich hin entwickelt, hin zu mehr Events. Also es geht nicht nur um den Sportkonsum an sich, sondern um alles, was drumherum stattfindet und diese Formate in Turnierform oder in konzentrierter Form bieten natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten der, in Anführungszeichen, Vermarktung, weil wir reden jetzt dabei, wir reden nicht um irgendwelche Kommerzialisierung in hohen Summen, aber man kann halt schon ein bisschen was drumherum machen, ne? Ob das jetzt irgendwie eine kleine Fanzone, Coach-Klinik, alles, was irgendwie dazugehört, um einfach Basketball sichtbar zu machen und erlebbar zu machen an so einem Standort. Und da bin ich immer sehr großer Freund von diesen Formaten.
Ja, bevor wir rübergehen zur nächsten Stufe, nenne ich es mal, vielleicht noch eine positive Sache, die ich nochmal hervorheben möchte. Wir hatten ja kurz Playdowns angeschnitten. Ich finde es wirklich gut, dass alle Teams nach der regulären Saison noch weitere Spiele haben und nicht es irgendwie für die schlechteren Teams, die schlechter positionierten Teams, muss ja nicht immer zwingend das wirklich schlechtere Team sein. Aber das tabellarisch schlechter positionierte Team oder die Teams dann eben noch mit diesen Playdown-Spielen weitergeht. Und auch da gibt es ja dann enge Spiele. Auch da gibt es dann Drucksituationen. Hey, wir müssen dieses Spiel jetzt gewinnen, sonst müssen wir nächstes Jahr wieder in die Quali, weil wir die sportliche Qualifikation nicht halten und so weiter und so fort. Also das finde ich da durchaus noch positiv zu erwähnen. Ja, gehen wir mal rüber. Zur zweiten DBBL, da gibt es sicherlich auch, was das Spielerinnenmaterial angeht, Überschneidungen. Gute Spielerinnen aus der WNBL haben sicherlich auch schon an manchen Standorten Anbindungen an zweite DBBL-Teams und kriegen da durchaus auch fleißig Minuten. Wir haben da in der aktuell laufenden Saison 25 Teams, ein bisschen merkwürdige Zahl, 25 Teams in zwei Staffeln. 13 Teams in der Nordstaffel, 12 in der Südstaffel. Diese Staffeln spielen die reguläre Saison untereinander. Das heißt, die 13 Teams Nord spielen Hin- und Rückspiel, die 12 Teams Süd spielen Hin- und Rückspiel staffelintern aus. Es gibt nur einen Absteiger, der nach der regulären Saison feststeht. Das ist der 13. Platz der Nordstaffel. Schon allein 25 in zwei Staffeln. Ja. Da kommt mein leichter Autismus durch und denkt sich, merkwürdig. Genau, und wenn wir dann die Playoffs angucken, die Top 4 jeder Staffel kommen in die Playoffs und die werden dann auch überkreuz zwischen den beiden Staffeln ausgespielt. Das heißt, der Erste aus der Nordstaffel spielt gegen den Vierten der Südstaffel, der Zweite der Nordstaffel gegen den Dritten der Südstaffel und so weiter und so fort. Und das Viertelfinale wird mit Hin- und Rückspiel ausgespielt. Also keine Best of 3-5-7-Serie. Da können wir uns ja auch gleich nochmal drüber unterhalten, weil das gab es ja in der Vergangenheit auch in der WNBL. Was wir davon halten, wie wir
Gibt's
das finden
bei uns auch?
mit dieser Addition der Korbpunkte. Rein theoretisch kann das erste Spiel unentschieden ausgehen. Kommen wir gleich nochmal drauf. Und dann gibt es ein Halbfinale, eben mit einem K.O.-Modus, entschuldige, dann gibt es das ein Halbfinale. Die vier Mannschaften, die dann aus den Viertelfinalserien hervorgehen, spielen das Halbfinale im K.O.-Modus. Und dann gibt es ein Spiel um Platz 3, auch K.O.-Modus. Und es gibt ein Finale. Die beiden Teams, die im Finale sind, stehen schon als sportliche Aufsteiger fest und haben das sportliche Aufstiegsrecht. Die spielen also dann auch nochmal um die, ja, es ist nicht die goldene Ananas, aber ja, um die deutsche Zweitliga-Trophäe, das eine Spiel aus. Ja. Was denken wir davon? Du hast ja gerade schon gesagt, bei euch gibt es auch Hin- und Rückspiel, diese Addition der Korbpunkte. Ich bin ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen merkwürdig, wenn ein Basketballspiel unentschieden ausgeht. Hatten wir jetzt zum Beispiel auch in den Playoffs der zweiten Liga in Deutschland hier.
Das gibt es ja auch noch nicht so lange, dieses Format. Also ich glaube, das ist aufgekommen im, ich glaube, Euroleague oder Eurocup Women haben damit angefangen. Vor ein paar Jahren habe ich das erste Mal ja, live in Anführungszeichen erlebt. Wir haben dieses Format in Spanien in unserer ersten Liga auch, und zwar im Viertelfinale und Halbfinale. Frankreich hat es auch, Aber es gehen jetzt immer mehr Ligen wieder weg davon. Wir diskutieren das auch immer wieder. Ich sage ganz ehrlich, ich bin da auch kein Freund von, weil es halt Elemente hat, die zwar eine gewisse, also es hat zwar einen gewissen Spannungsbogen, weil du hast halt zwei Spiele, du hast halt nicht drei. Bei uns ist es tatsächlich einfach ein Thema. Wir haben eine 16er Liga, wir haben 8 Teams, die international spielen. Wir haben einfach kein. Unsere Liga würde einfach zu lange dauern. In manchen Jahren würde es funktionieren, aber jetzt zum Beispiel in Bezug auf auf die kommende Saison, aus einer WM kommend, die im September stattfindet, in eine Europameisterschaft gehen, die im Juni stattfindet, hast du einfach nicht genug, du hast einfach nicht genug Tage, nicht genug Wochenenden und Spieltage. Das heißt, wir sind aktuell darauf angewiesen, dass wir zumindest 2 Runden so spielen. Es wird immer wieder diskutiert und ich kenne die Diskussion und ich bin auch, wie gesagt, kein großer Freund davon, aus den Gründen, die du gesagt hast. Ich glaube, dass es einfach extrem schwierig ist für Fans. Es gibt Stimmen, die sagen, doch, ist doch super spannend, weil es sind nur zwei Spiele und du spielst mit Korbdifferenz und jeder Punkt zählt. Ich glaube, das sind Stimmen, die kommen dann wirklich aus einer Welt, wo die Leute wirklich aus der Basketballwelt kommen. Weil ich glaube, dass das für Fans echt sehr schwer nachzuvollziehen ist, dass du ein Spiel verlierst und gewonnen hast oder ein Spiel gewinnst und raus bist. Weil das sind halt Dinge, die passieren können, dass es Spiele gibt, die unentschieden enden, wie du auch schon gesagt hast, ne? Aber rein theoretisch kannst du halt irgendwie ein Hinspiel gewinnen. Und verlierst dann irgendwie das Rückspiel, aber in der Punktdifferenz bist du dann trotzdem weiter. Also das sind irgendwie Elemente, die ich auch schwer zu vermitteln finde für Leute, die jetzt nicht so total tief drin sind. Und ich glaube, unsere Sportart ist irgendwie auch schon kompliziert genug für viele Menschen. Ich bin, wie gesagt, auch kein großer Freund davon. Auf der anderen Seite finde ich halt auch K.O.-Spiele echt hart, wenn sie im Übermaß stattfinden. Also auf der einen Seite, wie gesagt, in so einem Turnierformat, in so einem Eventformat finde ich super und super spannend. Aber es ist schon, wenn du halt um Aufstieg spielst, ist es schon, finde ich, hart. Also
Wenn dann
wir haben zum
ein
Beispiel,
Spiel darüber entscheidet, also ne, Viertelfinale, Hin- und Rückspiel und dann im Halbfinale ein Spiel entscheidet, ob du halt aufsteigst oder nicht. Und wenn du halt, ne, das ja auch, wie bist du platziert in der Hauptrunde? Ist das ein Heimrecht? Musst du auswärts ran? Das ist halt echt tough. Man kann natürlich dann auch wieder sagen, okay, hey, das steigert die Wertigkeit der regulären Saison, weil da erspielst du dir halt, ob du in solchen entscheidenden Spielen ein Heimrecht hast oder nicht. Aber ja, also das finde ich schon auch tough. Ich kann verstehen, dass dieses letzte Spiel, wenn beide als Aufsteiger feststehen, dann irgendwie nur noch ein Spiel ist. Ich kann auch verstehen, dass das Spiel um Platz 3 ein Spiel ist. Ich finde es ja super, dass das Spiel um Platz 3 ausgespielt wird. Wenn wir zur ersten Liga kommen, werden wir dann noch hören, dass es da zum Beispiel nicht gibt. Dieses Spiel um Platz 3 gab es in der Vergangenheit, aber gibt es mittlerweile nicht mehr. Beide verlierende Mannschaften aus den Halbfinalserien kriegen eine Bronzemedaille. Finde ich gut, dass das hier ausgespielt wird. Wahrscheinlich auch mit dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund, dass wenn eine Mannschaft von den ersten beiden nicht aufsteigen möchte, man dann eine klare Reihenfolge hat, wer das nachrutschende Team ist. Aber ist tough, ist auf jeden Fall tough.
Obwohl es da auch Möglichkeiten gibt. Ne? Wir haben das jetzt auch, wir werden auch wieder, da geht es um Platzierung bei uns und Qualifikation für den internationalen Wettbewerb. Also wer kriegt die Euroleague-Plätze, wer kriegt die Eurocup-Plätze, die wir haben. Und das werden wir auch ein bisschen anpassen. Und da ist dann auch so, da gab es ja auch die Diskussion, spielt man den dritten Platz aus oder nicht. Aber da war auch eigentlich der Wunsch aller, es nicht zu machen. Und aus Spielerinnensicht, aus Verbandssicht, aus Clubsicht kann ich das extrem nachvollziehen. Dann gibt es halt andere Möglichkeiten. Also die beiden Halbfinalverlierer quasi. Und dann wird sozusagen die Endklassifikation oder das Endranking dann anhand der Qualifikation im Ligaspielbetrieb ausgewählt. Da gibt es ja Möglichkeiten, das zu machen. Also man müsste es rein theoretisch nicht spielen. Aber Halbfinale-K.O.-Modus finde ich schon tough. Also da würde ich mich, glaube ich, auch als Club gegen wehren, weil das ist schon echt hart, ne? Also spätestens da Hin- und Rückspiel wäre, glaube ich, das, was so das Mindeste wäre. Oder halt tatsächlich auch andere Varianten, ne? Also wir haben zum Beispiel in den zweiten Ligen bei uns, die sind aber auch eingleisig. Ist der erste der Liga, steigt automatisch auf, weil es da dann für uns auch darum geht, wirklich sportlich die Mannschaft zu belohnen, die über die ganze Saison hinweg die beste gewesen ist. Und der zweite Aufstiegsplatz wird in Playoff-Format oder in Turnierformat ausgespielt. Wenn wir zwei Staffeln haben, gibt es auch oft ein Spiel zwischen den beiden Ersten und der Gewinner steigt direkt auf und der Zweite wird dann eingegliedert in die Playoff-Serie. Das heißt, der Beste der Erstplatzierten geht direkt hoch. Der Verlierer der Erstplatzierten hat noch eine zweite Chance und reiht sich ein ins Halbfinale und kann dann dort sozusagen nochmal versuchen aufzusteigen. Kann aber auch verlieren gegen ein schlechter platziertes Team aus der eigenen oder aus der gegenüberliegenden Staffel. Aber ja, das ist schon ein toughes Modell. Aber hat auch seine Attraktivität. Also da geht es halt um viel. Deshalb, ja. Aber wie gesagt, ich bin da immer sehr, 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 sehr. Ja, ich weiß mal nicht, wie ich dazu stehe, weil ich glaube, gerade wenn es wirklich um so ganz. Also oft ist es so, ein Aufstieg ist oft strategisch wichtiger oder hat mehr Einfluss auf den Verein als jetzt ein Titel, ne? Weil es geht dann wirklich darum, wo spielst du in die nächste Saison und das, ja, finde ich schon tough.
Ja, auf jeden Fall. Und um nochmal zurück zu diesem ganzen Rechenspiel zwischen oder bei dem Modus Hin- und Rückspiel zu kommen, es ist einfach viel zu viel. Ja, und jetzt haben wir mit 7 gewonnen. Jetzt können wir mit 6 verlieren. Wenn wir mit 7 verlieren, dann gehen wir in die Overtime. Wenn wir mit 8 verlieren, sind wir raus. Also, wie du sagst, es macht das Ganze irgendwie noch komplizierter. Von daher, wenn man mich fragen würde, würde ich wahrscheinlich auch immer eine Serie präferieren, wenn es die Zeit zulässt. Ich kann natürlich auch die Argumente verstehen, die du gerade angebracht hast. Du hast eine Weltmeisterschaft in dem einen Jahr, die irgendwie erst im September stattfindet. Dann spielst du die Saison und dann ist im Juni schon wieder eine Europameisterschaft. Es ist natürlich einfach alles super eng und wir haben ja hier auch schon oft genug über Belastungssteuerung gesprochen. Also was ist das für ein Pensum, was die Spielerinnen da abliefern müssen? Das ist schon echt, ja, tough ist wahrscheinlich das Wort der Folge. Aber gucken wir uns noch mal ganz kurz die Playdowns an, weil die sind so irgendwie ganz anders strukturiert. Und zwar haben wir Teams 9 bis 12 beider Staffeln. Das heißt schon mal, Teams 5 bis 8 sind nach der regulären Saison einfach durch. Die spielen nichts mehr. Der 13. haben wir schon erwähnt, ist abgestiegen automatisch. Und dann spielen die Teams 9 bis 12 allerdings nicht übergreifend, also zwischen den Staffeln, sondern in ihrer eigenen Staffel nochmal Playdowns aus. Der 9. spielt gegen den 10., der 11. spielt gegen den 12. Der Gewinner von 9-10 bleibt in der Liga, der Verlierer geht in eine weitere Runde. Der Verlierer aus 11-12 steht als Absteiger fest und Verlierer aus 9-10, Gewinner aus 11-12 spielen noch das jeweils eine Team, was in der Liga bleibt, und das zweite absteigende Team aus. Und da ist auch Hin- und Rückspiel. Ich verstehe zum Beispiel gar nicht, warum die Playoffs zwischen den Staffeln ausgespielt werden, die Playdowns nicht.
Ja, verstehe ich auch nicht.
Und ja, jetzt können wir wieder das Argument bringen, ist ja gut, dass man mit einer schlecht gelaufenen regulären Saison irgendwie dann nicht schon als Absteiger feststeht, außer eben der 13. aus der Notstaffel und dann irgendwie noch in so einem Spielmodus die Chance hat, sich den Klassenerhalt zu sichern. Ja, da auch wieder Hin- und Rückspiel. Wenn man da irgendwie als 11. oder 12. reingeht, hat man da halt immer kein Heimrecht, sondern das entscheidende Spiel ist immer auswärts. Also den Turnaround zu schaffen als 11. oder 12. platzierte Mannschaft, dann noch den Klassenerhalt zu schaffen, ist, glaube ich, echt schwer. Aber es ist halt auch nicht unmöglich. Und es sind halt nur wenige Spiele, die man braucht, um in der Liga zu bleiben.
Ich will das ja auch gar nicht so doll bewerten, weil da ja auch mit Sicherheit sich Leute was bei gedacht haben. Mir fällt es auch schwer, es nachzuvollziehen, weil das, was ja sozusagen eigentlich auch hinter dem Format steht, dass man gruppenübergreifend den Aufsteiger ausspielt, ist ja, dass man sicherstellen will, dass wirklich die beiden besten Teams aufsteigen, ne? Und das ist nicht, es kann ja mit Sicherheit passieren, dass du zwei Gruppen hast, die unterschiedlich stark sind, dass vielleicht der zweite der Gruppe A oder der Gruppe Nord in dem Fall vielleicht ein schlechteres Team ist als der dritte oder vierte der anderen Gruppe. Und du willst sicherstellen, dass sozusagen ausgeschlossen ist, dass aufgrund der Einordnung regional in die Gruppe du eine einfachere Chance hast, in die höchste Liga aufzusteigen. Aber genauso, genau dieses Argument müsste man ja eigentlich dann auch bei den absteigenden Teams anbringen, ne? Und wenn man sozusagen auch, wenn man ungleiche Zahlen hat im Abstieg und sozusagen aus beiden Gruppen einen definieren muss, das muss man in dem Fall nicht, weil ja der 13. quasi direkt absteigt. Aber alleine, um sicherzustellen, dass sozusagen du die Chance hast, drin zu bleiben, du dich aber gegen, also im Abstieg dann auch gegen die andere Gruppe messen musst, um sicherzustellen, dass auch wirklich die schwächsten Teams absteigen und nicht die 12., aber der 12. der einen Gruppe vielleicht ein stärkeres Team ist als der 11. der anderen Gruppe. Das fällt mir ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Ansonsten finde ich es erstmal gut, dass noch gespielt wird. Mir fehlt so ein bisschen die Logik hinter dem Konzept, ehrlich gesagt. Ne? Weil wenn es nur um Spiele geht, dann müsste man die auch bis Platz 8 anbieten. Ne?
Ja, absolut. Aber nicht unser Place. Wie
Nee, nicht
gesagt,
unser Place.
you heard it here first, DBBL, falls ihr da Fragen habt, ihr könnt gern Hanna anrufen. Die hat da sicherlich tolle Vorschläge. Du hast ja auch gerade immer schon so ein bisschen eingeworfen, wie das in Spanien bei euch da in den verschiedenen Ligen so abläuft. Kommen wir mal zur ersten DBBL, oder?
Kommen
Gerade
wir mal zur
während
ersten
unserer
DBL.
Aufnahme, während wir hier aufnehmen, läuft das erste Finalspiel der DBBL. Ich habe gerade mal den Live-Ticker angemacht. Es ist natürlich komplett veraltet, wenn die Leute das hier hören nächste Woche. Aber Keltern spielt gegen Marburg. Marburg als absoluter Außenseiter in die Finals vorgedrungen. Ja, also es hätte, glaube ich, vorher niemand gedacht. Die haben ein tolles Pokaltop vorgespielt schon in Berlin. Haben sich da den dritten Platz gesichert, haben im Halbfinale gegen Keltern extrem gut gespielt, hatten Keltern da am Rande einer Niederlage, haben dann im Spiel um Platz 3 Saarlouis geschlagen und stehen halt jetzt, ja, nach einer, ich sag mal, durchschnittlichen regulären Saison im Finale der ersten DBBL, spielen um die Meisterschaft. Und da haben wir, glaube ich, schon so ein Argument für so eine Playoff-Serie für diesen Spielmodus, ne? Also du spielst eine durchschnittliche reguläre Saison, hattest gleich Verletzungspech, dann kommt die Spielerin zurück oder die Spielerinnen und dann kannst du irgendwie nochmal durchstarten oder du hast länger gebraucht, dich als Team zu finden und kannst halt in diesem Modus dann, egal, also vollkommen egal, was in der Hauptrunde passiert ist, bis ins Finale vordringen. Und das ist ja schon irgendwie auch cool, dass man da immer wieder so Cinderella-Stories hat. Klar, nochmal was anderes als dann bei NCAA, wo wir wirklich One and Done haben, also diese absoluten K.O.-Spiele, aber bei den Playoff-Serien ja durchaus auch möglich und Marburg zeigt uns ja, dass es möglich ist. Ja, erste DBBL. Du möchtest schon was einwerfen? Oder soll ich noch ein paar Hard Facts raushauen zur ersten DBBL?
Genau, kannst du gleich machen. Ich wollte das auch noch mal ergänzen, was du gesagt hast. Also ich bin ein totaler Playoff-Fan. Also ich finde, also vielleicht liegt das daran, dass man dann auch irgendwie in dieser Sportart sozialisiert ist. Ich finde, es gibt, und sorry jetzt an alle Fußballfans, es gibt nichts Langweiligeres, als wie die Meisterschaft ausgespielt wird in der ersten Fußballliga zum Beispiel. Männer, ich finde das extrem. Also das liegt wahrscheinlich daran, dass man auch so groß geworden ist. Ich finde das einfach so langweilig, dass man sich nicht direkt gegenübersteht, um eine Meisterschaft auszuspielen in irgendeinem Moment, sondern dass dann halt einfach irgendwann so, ja, ein Spieltag hat, da ist halt irgendwie dann halt bei Bayern punktemäßig nicht mehr aufzuholen, dann sind sie halt Meister. Das finde ich so
Ja, das wollte ich auch gerade
fast.
einwerfen. Ist das nur unsere geschundene deutsche Fußballseele, weil halt der FC Bayern München irgendwie jedes Mal schon 5 Spieltage vor Ende der Saison als Meister feststeht? Ist das in anderen europäischen Ligen vielleicht anders, weil da niemand Steuern zahlen muss, so wie in Deutschland, und die Teams einfach hoch verschuldet sind und trotzdem Spieler für 500 Millionen Euro
Hier gerade ein
Jahresgehalt
kleiner,
einkaufen?
kleiner Seitenhieb in meine Wahlheimat, oder?
Ja, ich weiß nicht, wie knapp die spanische Fußballliga ist. Ist die knapper als die deutsche? Kannst du das sagen? Schon, oder? Also, das ist, glaube ich, schon. Ich kenne mich jetzt nicht in allen europäischen nationalen Fußballligen aus, aber ich glaube, das ist schon auch, ja, wie gerade gesagt, ein deutsches Phänomen, dass Bayern München da sehr oft und viele Jahre auch so dominiert, dass die Meisterschaft schon so früh feststeht.
Ja, ich habe ja, du hast mich ja im letzten Podcast so ein bisschen an die Wand gestellt, so nach dem Motto, was redet die hier? Als ich gesagt habe, ich habe eine gewisse Nähe zum Fußball. Und jetzt Jetzt, wo ich diese Nähe auch mal irgendwie beweisen könnte, komme ich halt ins Schwimmen. Wenig Überraschung gibt es im spanischen Fußball auch. Also es ist dann irgendwie Real Madrid oder Barcelona. Und wenn es halt nicht einer der beiden wird, ist es dann irgendwie Atletico. Aber das ist dann auch schon eine Überraschung. Also es gibt, glaube ich, also es ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie so total ausgeglichen ist. Aber ich finde, und es kann sein, dass das so ist, also dass man da so ein bisschen, dass das halt irgendwie langweilig ist, weil eigentlich der Meister immer schon sehr früh feststeht. Wenn man jetzt irgendwie wüsste, der letzte Spieltag, da geht es halt um alles und irgendwie
So wie
Konferenzschaltung.
damals mit Schalke
Genau.
04.
Ja,
Keine Ahnung, in
genau.
welchem Jahr das war, aber Schalke war halt irgendwie 3 Minuten deutscher Meister und dann
Ja.
schießt Bayern irgendwie mit einem indirekten Freistoß noch dieses Tor.
Also, um sozusagen auf den Punkt zu kommen, ich kann schon nachvollziehen, dass es Fußballmeisterschaften gibt, die am letzten Spieltag entschieden werden und dann ist es richtig spannend. Aber ich finde dieses Format, dass es sich halt dann irgendwie immer weiter zuspitzt und das Bottleneck immer enger wird und du musst halt irgendwie dann Teams hinter dir lassen und irgendwann sind es nur noch zwei, die auf Augenhöhe kämpfen, die treffen dann irgendwann aufeinander im direkten Duell. Weiß nicht, das finde ich schon irgendwie ein Spielmodus, wo ich mir wenig Besseres vorstellen kann, ehrlich gesagt. Also sozusagen eine Meisterschaft nur über eine reguläre Saison zu entscheiden, weil kann sein, dass das irgendwie, dass man einfach diese Basketball-Bias da mit sich rumschleppt, aber ich
Ich
finde das langweilig.
glaube, du hast es schon gesagt. Es ist halt einfach, wie man sozialisiert ist, wie man in dieser Sportart aufgewachsen ist. Und ja, eigentlich können wir die Folge jetzt zumachen, ne? Wir haben
Ja.
festgehalten, reguläre Saison oder Meisterschaft nach der regulären Saison langweilig. Man braucht Playoffs. Gutes.
Gut ist. Oder halt
Okay.
ein Endturnier, ne? Das ist dann ja nochmal die Eskalationsstufe, die ich besonders gerne mag.
Ja,
Ich würde
da
am
kommen
liebsten
wir auch
alle meine
gleich zu.
Ligen in einem Endturnier spielen.
Da kommen wir auch gleich zu. Aber lass noch mal ein paar Hard Facts über die erste DBBL droppen. Wir haben diese Saison 10 Teams. Ich lasse es einfach mal so stehen. 10 Teams in der höchsten deutschen Liga. Das zweite Jahr in Folge, by the way. Es gibt keine Absteiger. Auch das lasse ich einfach so stehen. Auch das zweite Jahr in Folge. Aufgrund der wenigen Teams. Jetzt habe ich es doch gesagt mit einer Wertung. Aufgrund der wenigen Teams, und zwar 10, wird eine Hin- und Rückrunde gespielt. Plus, nach Hin- und Rückrunde wird die Liga in zwei regionale Gruppen eingeteilt. Und diese spielen nochmal 4 Spiele, also ein Spiel gegen jedes andere Team, was in der Fünfergruppe drin ist. Zwei Heimspiele, zwei Auswärtsspiele, damit es mehr Spiele in Summe sind. Und dann kommen die Top 8 in die Playoffs, also nur 9. und 10. platzierte Mannschaft sind durch mit der Saison, wie gesagt, keine Abstiege. Und dann ist es das ganz klassische Playoffs-Prinzip: Erster gegen Achter, Zweiter gegen Siebter, Dritter gegen Sechster, Vierter gegen Fünfte. Heimrecht immer bei der Mannschaft, die höher platziert ist. Viertelfinale, Best of Three, Halbfinale, Best of Five, Finale, Best of Five. Es gibt
Ja,
kein
jetzt.
Spiel um Platz 3. Das hatte ich ja vorhin gerade schon erwähnt. Beide Teams, die im Halbfinale verlieren, kriegen eine Bronzemedaille. Das gab es früher mal, dass der dritte Platz richtig ausgespielt wurde. Das war dann mit Hin- und Rückspiel.
Genau. Da kann mich auch noch gut dran erinnern. Das war aber wirklich immer undankbar. Das wollte wirklich auch
Ja,
keiner spielen.
ja.
Also, das finde ich gut, dass es das mittlerweile nicht mehr gibt, weil, das ich sag mal, aus teilnehmenden Sicht, aber auch aus Zuschauersicht, also ich finde, wir haben jetzt auch wieder Diskussionen gehabt. Ich finde, dass in Turnierformaten kann man das irgendwie noch verargumentieren, wenn es dann irgendwie noch ein Spiel um Platz 3 gibt. Auch da ist es ein bisschen undankbar, finde ich. Und es gibt ja mittlerweile auch immer mehr Formate, die das dann auch nicht mehr spielen, also wo dann sozusagen Halbfinale gespielt wird und dann nur noch die beiden Finalisten spielen. Wir haben das jetzt zum Beispiel explizit nochmal vor dem Final Six unserer Nachwuchsliga geändert und haben dann doch nochmal einen Platz um Spiel. Spiel um Platz 3 und 4 eingebaut, aber vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die Jungs in dem Falle dann irgendwie dann auch jedes Spiel auf diesem Level dann auch mitnehmen sollen, und dann auch eine Medaille gibt und Preise und so weiter. Aber grundsätzlich glaube ich, in Profiligen finde ich es schwierig, vor allen Dingen, wenn es wirklich dann auch mit Reisen verbunden ist, mit Training verbunden ist. Also das ist das, was es dann irgendwie auch nochmal so ein bisschen undankbar macht.
Ein Szenario, in dem ich mir das vorstellen kann, ist natürlich, wenn die nationale Liga irgendwie über die ersten drei Plätze irgendwie Teams in europäische Wettbewerbe
Genau.
versendet, dass man diesen Platz dann nochmal ausspielt. Aber da geht es ja dann sportlich auch nochmal um was. Wenn es
Genau.
sportlich um nichts geht, sondern einfach nur darum, wir haben nicht nochmal 15 mehr Bronzemedaillen, dann ist das tough, um nochmal
Ja.
dieses Wort in den Raum zu werfen, weil ja, die Saison ist durch und dann nochmal zwei Spiele spielen.
Ja. Aber wie gesagt, wir hatten diese Diskussion jetzt gerade vor diesem Hintergrund, ne? Also für die Vergabe an europäischen Plätzen. Ich weiß, dass die ungarische Liga das zum Beispiel macht. Die ungarische Liga spielt, also spielst quasi Playoffs um das Top 4. Und wenn du dich aber nicht für das Top 4 qualifizierst, also es gibt eine reguläre Liga und dann gibt es Playoffs und ein Top 4-Turnier. Und wenn du dich dafür nicht qualifizierst, spielst du aber nochmal in Hin- und Rückspielmodus Platz 5 bis 8 aus. Das fand ich auch extremst, boah, also als mir das erzählt wurde, habe ich auch gedacht, boah, das ist dann echt eine Kaugummi-Saison. Und das geht um das Argument, die internationalen Plätze zu vergeben über diesen Modus und das dann noch ein bisschen spannend zu halten. Aber
Weil
wir hatten
wirklich
die.
alle ersten acht international dann spielen, oder?
Nee, eigentlich, ich weiß nicht, wie viele Euroleague-Plätze Ungarn hat im kommenden Jahr. Maximal zwei, wenn überhaupt zwei. Kann sein, eins plus eins, also dass sozusagen einer fest ist und einer über die Quali ausgespielt wird. Ich weiß nicht, wie viele Eurocup-Plätze die haben, zwei mindestens. Aber wie gesagt, nicht bis unten wird gespielt, ne?
Ja.
Aber es geht dann sozusagen darum, nochmal irgendwie dann diese Platzierung auszuspielen. Wir diskutieren das auch immer wieder, ob es Spiele um Platz 3, wenn man den für irgendwas braucht, was jetzt in der finalen Klassifikation ist oder wenn das jetzt irgendwie auch um Vergabe von internationale Plätze gehen könnte, dann ist aber auch oft die gängige Meinung der Clubs, und das kann ich auch nachvollziehen, dass dieses Spiel um Platz 3 eigentlich von den wenigsten als etwas Positives gesehen wird. Und dass, wenn man dann ein Ranking braucht, dass sozusagen, du machst ja dann normalerweise nach jeder Saison dann eine finale Klassifikation oder eine finale Tabelle, und die wird dann auch nach Playoff ausscheiden oder unter Einbeziehung der Playoffs für die Plätze, die nicht ausgespielt wird, anhand der Positionierung in der regulären Saison gemacht. Und ich glaube, dass das in dem Fall dann auch sinnvoll ist, ne? Weil das natürlich auch immer was mit, hat ja auch was mit Kosten zu tun, ne? Du musst die Spielerin länger bezahlen, du musst den Trainer länger bezahlen, du musst Wohnung länger bezahlen, du hast Reisekosten, weil es ja dann nicht an einem neutralen Ort stattfindet. Und sich dann da irgendwie immer zu motivieren, dann wirklich nochmal für so eine Platzierung dann tatsächlich auch noch irgendwie dann ins Training zu gehen. Also jeder, der das schon mitgemacht hat, egal als aus Spielerin oder Trainersicht, das ist nicht so richtig dankbar. Trotzdem, um nochmal zurückzukommen, Playoffs Top 8 finde ich immer super. Finde, dass das, weil du da natürlich auch wirklich eine Wertigkeit auf die reguläre Saison legst, aber trotzdem Raum lässt für Überraschungen. Und vor allen Dingen auch Raum lässt, um, wie du es ja auch schon gesagt hast, um vielleicht auch bestimmte Phasen, die du in der Saison hast, ob das jetzt Verletzungen sind, ob das Neuverpflichtungen sind, ob das aber auch wie im Fall von Marburg vielleicht einfach tatsächlich ist, ein neuer Trainer, eine neue Mannschaft. Ganz neu jetzt noch nicht mehr, aber jede Saison fängst du ja neu an. Du hast ein junges Team und du entwickelst dich wirklich über eine Saison hinweg und brauchst vielleicht deine Zeit und qualifizierst dich dann vielleicht auf niedrigen Tabellenplätzen. Aber es zeigt auch, finde ich, dass man wirklich auch belohnt werden kann für gute Arbeit in der Halle und dann über einen langen Zeitraum wirklich maximal etwas rausholt und eine Mannschaft zusammenwächst und eine Mannschaft besser wird und man anscheinend gut vorbereitet in all diese wichtigen Spielphasen geht, ob das jetzt irgendwie Pokaltopf war oder ob das Playoffs sind und dass dann auch so Cinderella-Stories möglich sind. Ich finde das super und bin ein großer Fan von Playoffs, Erster bis Achter. Ich bin nicht so ein Fan von Best of Five, weil ich es einfach extrem lang finde. Ich finde es schon in der NBA lang. Und wenn es dann, also ich finde es schon lang. Also Best of Three ist irgendwie das, was ich gut finde. Best of Five finde ich schon sehr lang. Es zieht sich dann einfach.
Dann finde ich, haben wir die erste Damen-Basketball-Bundesliga hier in Deutschland auch abgeschlossen. Und jetzt kommen wir zur Euroleague. Und ich glaube, da steigen wir jetzt schon in die höhere Mathematik ein.
Ist schon sehr komplex geworden.
Es ist sehr komplex geworden. Also,
Nochmal.
Man muss zu meiner Vorbereitung auf diese Folge sagen, ich habe wirklich da gesessen und mir die Spielordnungen dieser Ligen durchgelesen, weil auf Homepages findet man auch nicht immer alles so direkt. Ich finde, bei der
Hättest
Euroleague,
mich auch einfach anrufen können. Da hätte ich dir
und
sogar
dann hättest du
wahrscheinlich
mir
helfen
alles zur
können.
WNBL, zweiten DBBL und ersten
Nee, ah,
DBBL, was
nee,
wir jetzt besprochen haben, gefunden, gesagt.
auf gar
Ja,
keinen
siehst
Fall.
du, da
Nee,
musste ich ja
ich
die
habe gedacht,
Spielordnungen lesen.
nee, dachte, du sprichst von Euroleague.
Ja, dann kannst du dir jetzt die Euroleague mal vorstellen.
Ich hätte dir
Nee,
sagen
doch
können.
lieber die, die sich die Spielordnung durchgelesen hat. Okay, fangen wir mal an. Du kannst mir ja unterstützend unter die Arme greifen, wenn ich irgendwie total falsch liege. Also, in der Euroleague, in der Frauen-Euroleague spielen 16 Teams. Diese sind in
Richtig.
vier Gruppen eingeteilt. Und innerhalb dieser vier Gruppen wird die First Round mit Hin- und Rückspiel ausgespielt.
Genau.
Die Top 3 dieser vier Gruppen kommen weiter in die Second Round. In der Second Round werden zwei Sechsergruppen gebildet. In diesen Sechsergruppen spielt man aber nur gegen die Teams, gegen die man noch nicht gespielt hat. Die Ergebnisse der
Nimmt man mit.
Spiele der Teams, die auch in die Sechsergruppe gekommen sind, nimmt man mit. Daraus wird dann wieder eine neue Gruppe. So, jetzt muss ich erstmal hier in meinen Notizen weiter nach unten rutschen. Die Top 4 dieser zwei Sechsergruppen gehen in die Play-ins. Die Bottom 2 aus jeder Gruppe sind eliminiert. So, jetzt sind wir in den Play-ins. Also wir haben acht Teams in den Play-ins.
Genau.
Die Top 4 aus den beiden Sechsergruppen der Second Round, die sich gebildet hat aus den 16. Nicht Spaß.
Genau, also die spielen
Eine
Best
Best
of
of
Three.
Three-Serie. Und die Top 2 aus der Second Round sind automatisch für das Final Six qualifiziert. Final Six haben wir heute noch gar nicht gehört. So als Spielmodus, als Konzept. Genau, also die Top 2 sind in den Final Six. 1A gegen 2B, 2A gegen 1B.
Genau, weil die
Die.
spielen nochmal, die sind dann fest im Final Six, also die wissen schon, dass sie im Final Six sind. Die wissen aber noch nicht, ob sie im Halbfinale dazukommen oder ob sie ein Viertelfinale spielen müssen. Das heißt, es gibt sozusagen zwei Paarungen, vier Teams und die Gewinner, also diese vier wissen schon, wir spielen Final Six, die Gewinner warten im Halbfinale, müssen das Viertelfinale nicht spielen. Die Verlierer wissen, sie spielen Viertelfinale. Und die anderen vier Teams spielen um Teilnahme Final Six. Das heißt, die Gewinner, die aus diesen zwei Paarungen gehen in Viertelfinale und die anderen sind raus.
Ja, und dann haben wir es eigentlich.
Dann haben wir es, haben wir sechs.
Also es ist dann in dem Final Six auch K.O.-Spiel. Das heißt, wenn du im Viertelfinale gewinnst, gehst du ins Halbfinale. Wenn du im Halbfinale gewinnst, gehst du ins Finale. That's it.
Genau. Du hast sozusagen vier Teams, die Viertelfinale spielen. Und du hast zwei Teams, die im Halbfinale starten mit dem Final Six. Das heißt, die haben sozusagen, die setzen das Viertelfinale aus. Und dann gibt es zwei Viertelfinalspiele. Und die beiden Sieger gehen ins Halbfinale und treffen dort auf die beiden Teams, die sozusagen in den Play-ins sich direkt fürs Halbfinale qualifiziert haben. Und die spielen dann die Halbfinalspiele gegeneinander. Und dann gibt es am nächsten Tag Finale und auch
Spielen Platz
Spiele
3.
um Platz 3.
Ja, das heißt, du kannst dir durch eine gute First, Second Round und Play-ins erspielen, dass du an diesem Wochenende nicht drei, sondern nur zwei Spiele spielen musst.
Genau.
Was ja schon erstmal eine relativ komfortable Situation ist, weil, also man kennt ja so dieses Top 4, diesen Top 4-Modus, den haben wir jetzt schon ein paar Mal besprochen. Das ist ja so was, was viele Spielerinnen auf dem Niveau dann wahrscheinlich auch auf dem Weg dahin schon mal gespielt haben. Aber so ein Top 6, wenn du dann echt noch ein drittes Spiel hast, du kannst ja gleich mal berichten, da merkt man, glaube ich, bei den Teams, die es schaffen, aus dem Viertelfinale in das Spiel am dritten Tag, sei es Finale oder Spiel um Platz 3, also denen merkt man dann schon auch ordentlich an, dass das das dritte Spiel ist und nicht erst das zweite.
Ja, das merkt man, obwohl ein Tag Pause eingeplant ist. Das ist ja auch etwas, was es bei Top-4-Formaten zum Beispiel nicht gibt. Auch nicht bei allen Final-Six-Formaten, also wenn man das so im Jugendbereich, gibt es das auch nicht. Aber da ist es tatsächlich so, das Viertelfinale ist am Mittwoch, am Donnerstag ist spielfrei. Dann am Freitag sind die Halbfinalspiele, Samstag ist spielfrei und Sonntag ist dann Spiel um Platz 3 und Finale. Und ich muss schon sagen, dass man hat dann auch echt schon am Finaltag gemerkt, dass die Teams müde sind, vor allen Dingen die Teams, die sozusagen auch noch mal ein Viertelfinale in den Knochen hatten. Und ja, das kann aber auch, und gab es im letzten Jahr. Im letzten Jahr wurde da dieses Format das erste Mal gespielt, auch das Final Six. Und da war es zum Beispiel so, dass eins der beiden Teams, die im Halbfinale gewartet haben, das war in dem Fall Fenerbahçe, tatsächlich das Halbfinale verloren haben. Also die haben sozusagen gegen ein Team gespielt. Es war, glaube ich, Prag, die dann auch letztendlich Meister geworden sind. Die tatsächlich vielleicht, man weiß es nicht, aber er hatte danach kurz am Abend mit der Trainerin gesprochen, die sagt, boah, das Format hat ihnen echt wehgetan, weil es kann halt schon auch passieren, du bist so ein bisschen relaxed, du denkst irgendwie, na, ne, du wartest im Halbfinale, die anderen haben schon ein Spiel gehabt, nimmst das vielleicht so ein bisschen auf die leichte Schulter. Der Gegner, der kommt, hat zwar schon ein Spiel gespielt, aber ist halt auch im Spielrhythmus, ne? Also es ist halt nicht das erste Spiel, ne? Die Aufregung ist so ein bisschen weg, sind irgendwie im Flow, hatten einen Tag Regeneration, spielen das nächste Spiel und triffst halt auf ein Team, was bisher noch gar nicht aufgetreten ist. Rein aus Regenerationssicht hast du vielleicht einen Vorteil, aber wenn es auch so im Spielrhythmus und drin sein im Turnier, kann das auch, glaube ich, einem schnell mal auf die Füße fallen, dieser Vorteil in Anführungszeichen.
Klar, du hast das Spiel in den Knochen, du hast schon mal in der Halle gespielt, du hast vielleicht deinen Flow gefunden. Ja, wenn es ein deutliches Spiel war, hast du vielleicht auch gut durchrotieren können. Wenn es ein knappes Spiel war, hast du halt schon mal ein knappes Spiel gehabt. Also man kann, glaube ich, auch viele positive Dinge für den Einsatz im Viertelfinale finden, auf jeden Fall. Was ich noch der Vollständigkeit halber erwähnen möchte, ist, dass die vier Letztplatzierten aus der First Round nicht irgendwie Saisonende haben, sondern die gehen dann oder rutschen dann automatisch in die Playoffs des Eurocups. Ähnlich wie wir das bei der WNBL vorhin hatten oder wie wir das auch bei der zweiten DBBL hatten mit den Playdowns, dass für die eben die Saison nicht direkt vorbei ist, sondern die auch noch weitere Spiele haben. Und ich meine, hier haben wir natürlich nochmal die Tatsache, dass die ja dann auch nochmal um einen Titel spielen, nämlich im Eurocup. Ne? Also die spielen halt jetzt nicht um die tatsächliche goldene Ananas oder halt kämpfen gegen den Abstieg, sondern die haben ja dann wirklich auch noch die Chance, in einem Wettbewerb darunter einen Titel zu gewinnen.
Ja, das finde ich auch super. Finde es auch wichtig, weil am Ende du willst halt internationale Saison spielen, und wenn du aus dieser ersten Runde schon raus bist und dann nichts mehr hast, dann ist die internationale Saison wirklich auch sehr kurz. In diesem Jahr war es ja auch so. Ich glaube, mit Messin ist ja genau auch ein Team, was runtergerutscht ist, von der Euroleague dann auch Eurocup-Meister geworden. Da hat sich das dann auch genauso bewahrheitet, in Anführungszeichen, dass die dann nochmal um den Titel gespielt haben. Ansonsten vielleicht nochmal kurz um die Final Six. Ich habe es jetzt ja das zweite Mal auch schon vor Ort erlebt. Mega cooles Event, muss man schon sagen, was relativ viel auch anbietet. Ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht auch aus Zuschauersicht ein bisschen lang ist, weil das ist dann schon, also du hast halt auch Tage, kann auch gut sein, also du musst dir schon viele Tage auch frei nehmen, um da zu sein, weil es geht Mittwoch los, es ist Sonntagabend zu Ende und du hast dann halt immer 2 Tage dazwischen, wo nichts stattfindet, also wo für die Zuschauer nichts stattfindet. Kannst das dann, das, da musst du dann schon sicherstellen, dass du an einem Ort bist, der irgendwie auch aus touristischer Sicht, glaube ich, attraktiv ist. Da ist dann irgendwie schon auch, glaube ich, der Schlüssel, dass man an Standorten ist, wo Leute auch dann gerne sich die Zeit vertreiben, wo es viel zu sehen gibt, wo man das mit Tourismus verbinden kann. Dann ist es, glaube ich, ein gutes Format und natürlich jetzt auch an Standorten gewesen, die wirklich, oder an demselben Standort, der wirklich auch Basketball verrückt ist, wo super Ambiente, super Stimmung ist, Fanzone und so weiter. Aber diese Eventformate, ich finde die halt super, weil die halt wenn du das richtig machst und richtig anstellst, dann hast du halt so ein richtiges Basketball-Event Fest, wo Leute wirklich aus allen Nationen kommen, oder vor allem vielleicht aus den Teilnehmernationen, aber natürlich auch irgendwie Leute, die Basketball auf diesem hohen Niveau, Frauenbasketball toll finden, die dafür reisen. Du bringst irgendwie Kulturen zusammen, du bringst irgendwie nicht nur die Fans der Mannschaften, sondern auch Fans der Sportart zusammen. Und da gibt es echt Sport auf allerhöchstem Niveau und es gibt auch viel drumherum. Also ich bin ein sehr großer Fan von diesen Formaten. Genau, aber es ist dann schon auch lange, ne? Also weil sagen,
Ja, 5 Tage, das ist
diese
mehr als doppelt so lang wie halt so ein klassisches
exakt.
Top 4, was über 2 Tage ausgespielt wird. Am Wochenende, ne,
Exakt.
nicht unter der Woche. Das zumindest das Potenzial auf noch mehr hochklassige Spiele und hochklassigen Sport. Bist du bereit für das höchste Level an Math-Skills, die wir heute hier raushauen?
Aber immer wenn es um Mathe geht, bin ich natürlich nicht bereit. Wie du weißt, bin ich absolut kein Zahlenmensch. Aber ich weiß, dass du das mit Sicherheit bist.
Ich kann es
Deshalb.
mal probieren, weil ich würde jetzt mal sagen, wir kommen zum.
Zur
Am
Königsklasse.
Ende, ja, am Ende ist es vielleicht der am wenigsten komplizierteste Spielmodus, aber wie dieser Modus zustande kommt, ist einfach nur abstrus und vielleicht auch
Ja.
einfach ein bisschen zu random, aber es ist ein absolutes Highlight. Wir hatten schon eine Folge über March Madness gemacht. Medienspektakel, die Leute, die das anschauen. Ich meine, wir hatten dieses Jahr bei den Top 4, bei dem Championship Game der Männer irgendwie über 80.000 ZuschauerInnen im Stadion. Die haben das in irgendeinem Footballstadion gemacht. Also, das ist, ich glaube, das spricht für sich, dass dieser Modus zu funktionieren scheint in den USA. Aber wir gucken mal ein bisschen hinter die Kulissen. Also, wir reden über die Division One. Es gibt insgesamt 3 Divisions in den USA, wenn wir über NCAA-Basketball sprechen. Und die spielen auch alle eine Meisterschaft aus. Aber March Madness ist die Division One-Meisterschaft. Zumindest das, was dann überall in den Medien zu sehen ist. In der Division One haben wir über 350 Teams. Ist schon mal
Ja, das
eine
alleine ist schon krank, ja.
Ansage. Ist schon mal eine Hausnummer, ne? Also im Vergleich zu den 10, die wir in der ersten DBBL haben. Ein bisschen mehr, was da los ist. Also über 350 Teams, die sind auf 31 Conferences verteilt. Am Ende gehen von diesen 350 Teams gerade einmal 68 in das Turnier, in die March Madness. Die Leute, die jetzt wirklich hohe Mathe-Skills haben, werden sich sagen, okay, 68, mit 68 kriege ich keinen Turnierbaum hin. Richtig. Wir kriegen nur einen Turnierbaum hin mit wie vielen Teams, Hannah? Mit 64. Das heißt,
Alle
irgendwie müssen von den
64,
68 noch hier eliminiert werden. Wie kommen wir von diesen 68 Teams irgendwann auf einen Meister? Die 31 Conference Champions, die sind automatisch qualifiziert. Die sind drin. Die 37 restlichen Teams werden von einem Komitee bestimmt. Und allein das finde ich schon ein bisschen abstrus, dass halt irgendwie sich so 5 Leute in irgendeinem Kämmerchen treffen und dann so mehrere Wahldurchgänge machen, um 37 restliche Teams für dieses Turnier zu bestimmen. Natürlich kann man auch positiv Einfluss nehmen, weil in Frage kommen überhaupt nur Teams, die einen Rekord von über 50% haben, also über 50% ihrer Spiele gewonnen haben. Wenn du darunter bist, hast du eh keine Chance auf das Turnier. Ja. Was vielleicht noch wichtig zu sagen ist, es gibt keine Begrenzung von Teams aus einer Conference, die in diesen 68 Teams sein können. Also, ne, man hat ja wahrscheinlich irgendwie schon mal von Big Ten gehört. Das ist so eine Conference, die relativ bekannt ist, wo dann auch relativ viele starke Teams dabei sind, die dann auch in der Bracket, also in der March Madness am Ende teilnehmen, obwohl sie eben aus der gleichen Conference sind. So, wir gehen weiter im Text. Das Komitee rankt dann diese Teams von 1 bis 68. Es gibt, wie gesagt, mehrere Wahldurchgänge, Abstimmungsdurchgänge, um, ich zitiere, eine Competitive Balance zu gewährleisten. Ja, also so ein Wahldurchgang, ja, okay, dann ist halt irgendwie irgend so ein random Team Top 1, deswegen mehrere Wahldurchgänge. Und dann werden die Teams in diese Bracket einsortiert. Da gibt es dann 4 Regions, die diese Bracket ausmacht. Und dann wird die Bracket veröffentlicht. Haben die Fans, Basketballfans unter unseren ZuhörerInnen wahrscheinlich auch schon mal gehört, nennt sich Selection Sunday. Da sitzen alle College-Teams, die meinen, sie haben einen Shot auf March Madness, dann irgendwie immer so vor so riesigen Bildschirmen und dann sieht man so Jubelbilder, dass sie irgendwie an eins gerankt sind, vielleicht einen relativ einfachen Turnierverlauf haben. Selection Sunday. Die 8 Teams, die am niedrigsten gerankt sind, spielen das First Four. Da werden die letzten 4 Plätze ausgespielt. Und danach gibt es die First Round, die Second Round, Sweet 16, Elite 8, Final Four und das National Championship Game. Mic drop.
Ja, Jenny. Also wenn du jetzt nicht als Competition Director für irgendeine Liga dieser Welt nominiert wirst, dann weiß ich auch nicht.
Also ich habe es mir ja nicht ausgedacht. Ich habe es ja
Ja,
nur
das weiß ich, aber
vorgetragen. Ich würde auf
du.
sowas auch nicht kommen. Aber also das ist schon echt kompliziert, wenn man da nicht so drinsteckt. Ich glaube, für die, die das jedes Jahr verfolgen in den USA und die College-Sport wirklich leben, sage ich mal, und begeistert verfolgen, für die ist das wahrscheinlich gar nicht so kompliziert, wie das jetzt für viele unserer ZuhörerInnen klingt. Aber es ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer als, okay, die ersten 8 spielen halt Playoffs.
Ja, und ich glaube, es ist auch einfach etwas, man muss sich auch daran gewöhnen, dass Sportkulturen gibt, wo halt Dinge subjektiv entschieden werden. Ne? Also man kann natürlich bestimmte Kriterien, die du ja genannt hast, ne? Du musst irgendwie 50% deiner Spiele mindestens gewonnen haben. Aber das gibt es ja bei uns nicht. Also es gibt ja kein System, wo von außen quasi über Abstimmung gerankt wird. Es gibt es ja in keiner Sportart. Also das, was ja in Europa, also ich würde jetzt mal behaupten, dass es in allen europäischen Ländern so ist, das, was ja sozusagen immer ein Wettbewerbssystem garantieren muss, ist, dass es immer ein Ranking gibt und Kriterien bei, also fest vordefinierte, über Spielordnungen definierte Kriterien, nach denen sozusagen ein Unentschieden gerankt wird. Ne? Also wenn du sozusagen, keine Ahnung, du hast jetzt irgendwie zwei Teams, die gleiche Anzahl an Siegen und Niederlagen haben. Also Kriterium 1 ist sozusagen fürs Ranking Sieg-Niederlage. Dann ist das zweite halt Korbverhältnis, direkter Vergleich. Also du hast ja sozusagen, beide haben die gleiche Punktzahl, dann zählt der direkte Vergleich. Dann gibt es halt jetzt mittlerweile ja auch Competition-Systeme, wo es auch sein kann, dass du in Gruppen spielst und du kommst aber in eine Gesamtklassifikation und dann gibt es keinen direkten Vergleich, weil du nicht gegen alle gespielt hast, dann gibt es halt
Wollte
irgendwie.
ich gerade sagen, bei 350 Teams kannst du, also natürlich hast du nicht gegen jeden gespielt. Du kannst ja dann
Genau.
dieses Kriterium gar nicht zur Hilfe ziehen, also einen direkten Vergleich.
Nee, aber das gibt es zum Beispiel, wir haben auch ein System, wo wir, das ist so ein bisschen angelehnt an das Champions League-System Fußball, wo du in Gruppen spielst. Das ist ja auch das neue Modell der Champions League. Das heißt, es wird sozusagen in Gruppen gespielt, aber alle Ergebnisse gehen in eine Gesamttabelle. Das heißt, du hast nicht nur ein Ranking innerhalb der Gruppe, sondern deine Siege und Niederlagen gehen in die Gesamttabelle und dann hast du eine Tabelle von allen Teams. Und klar, dann hast du natürlich das Kriterium von direktem Vergleich gibt es dann nicht mehr. Du kannst es halt ansetzen. Also wir haben das dann manchmal, wenn gegeneinander gespielt wurde, dann wird es angewandt. Wenn nicht gegeneinander gespielt wird, ist halt das nächste Kriterium Korbverhältnis. Und das nächste ist dann Durchschnitt von Körben, die du gemacht hast oder Punkten, die du erzielt hast. Das nächste ist dann Durchschnitt von Punkten, die du
Passiert hast.
kassiert hast. Und du musst dir halt sozusagen dann so ein System entwickeln, wonach du halt ranken kannst. Das ist wahrscheinlich bei 350 Teams, ist das halt einfach zu kompliziert und dann ist halt das einfachste Kriterium, ja, es wird dann halt einfach irgendwie nach, in Anführungszeichen, nicht über ergebnisdefinierte Kriterien entschieden. Also ich glaube schon, dass dann so Rollen spielt wie Historie dieses Teams oder keine Ahnung, Records in den letzten Jahren oder Größe oder was auch immer. Also
Ich glaube auch
who
dann
knows,
so die
ja.
Anzahl der Non-Conference Games und
Ja.
Conference Games und so, das ist dann auch noch ein Faktor.
Anzahl der Alumnis oder der Studenten gesamt oder irgendwie oder also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber irgendwann kommst du halt mit den reinen Sportkriterien, kommst du halt dann irgendwann auch an eine Grenze. Deshalb, und ich glaube, dass das irgendwie ist, was einem so, also mir zumindest aus einer Sportsicht, mir fällt das echt schwer, das nachzuvollziehen, dass du halt dich nicht, also sozusagen nicht allein über deine sportliche Leistung qualifizierst, sondern dass dann halt ein Komitee sitzt, das halt sagt, ja, du bist drin und du nicht. Ne? Also das ist so, dass diese Impotenz gegen solche Entscheidungen, die hast du nicht selber in der Hand und die sind vielleicht auch nicht immer 100% transparent und nachvollziehbar. Das ist, glaube ich, was man im Sport irgendwie eigentlich nicht so kennt und deshalb das vielleicht auch so ungewohnt ist, aber.
Du hast es vollkommen richtig gesagt. Das spricht auch irgendwie gegen mein großes Bedürfnis von Gerechtigkeit und Nachvollziehbarkeit und Transparenz. zumindest auf mich wirkt es eben nicht hundertprozentig transparent. Und ja, wenn sich da irgendwie eben diese fünf Leute in ihrem Kämmerchen verstecken und dann kommen sie raus und an Selection Sunday wird alles verkündet. Ja, aber so ist das. Das ist erstmal das, was hinter den Kulissen abläuft. Das, was dann auf der großen Bühne gespielt wird, ist natürlich ein absolutes Highlight, finde ich, und
Ja.
sucht weltweit seinesgleichen, weil wir haben dann 64 Teams, die in Do or Die spielen, bis zur Meisterschaft spielen. Und wenn du Meister werden möchtest, hast du eine ganze Stange an Do or Die Spielen, die du gewinnen musst. Und wir haben vorhin von Cinderella Stories gesprochen, die kommen da immer wieder. Wir haben irgendwie die Leute, die ihre Bracket ausfüllen und irgendwie bei jedem Spiel hoffen, dass ihre Bracket richtig bleibt. Und da gibt es irgendwie, keine Ahnung, die Wahrscheinlichkeit, dass deine Bracket richtig ist, ist halt irgendwie verschwindend gering. Aber das, was am Ende bei rauskommt und das, was dieses Jahr auch am Ende bei rauskam, war schon. Also, wir haben viel verfolgt. Wir haben dann vor allem auch das Top Four natürlich verfolgt, das Final Four und dann auch das Championship Game. Das konnte man schon gut gucken.
Ja, ich finde es auch, es ist ein überragender Spielmodus ab da, weil es ist, weil es auch so, also weil es auch so viele Teams beteiligt sind und es wird, also es ist natürlich irgendwie auch etwas, was ja nicht nur innerhalb der, also innerhalb des Austragungslandes, sondern auch außerhalb. March Madness ist halt, da freut sich irgendwie jeder Basketballfan drauf, weil es wirklich so viel Spaß macht, diese Spiele zu verfolgen. Und es ist, du hast dann diesen Turnierbaum und dann, dann spitzt sich alles auf das Final Four zu und du hast so viele Überraschungen und du hast Cinderella Stories und du hast Teams, die plötzlich, und das hat, ist ja vielleicht auch das Spannende an diesen Seeds, ne? Also, weil sie vielleicht auch an manchen Stellen irgendwie dann auch etwas subjektiv sind, geben sie natürlich auch extrem viel Raum für diese Überraschungen, ne? Dass dann plötzlich irgendwie, keine Ahnung, ein Low Seed irgendwie so ein High Seed schlägt und so. Also ich finde das auch, weil das ist, ja, das ist so ein komprimierter Zeitraum, weil es ist eigentlich ein bisschen mehr als ein Monat, wo wirklich alle Augen auf diese Sportart gerichtet sind. Und wenn man sowas schafft, glaube ich, dann hat man als Sportart echt richtig viel erreicht. Dann hat man ein Wettbewerbssystem oder ein Turnierformat entwickelt, was wirklich ja, allem gerecht wird, was irgendwie attraktiver Sport liefern muss. Mit dem
Ja.
Highlight-Turnier dann als Top 4 am Ende.
Ja, also man muss sechs Spiele gewinnen und dann kann man sich, glaube ich, auch mit Fug und Recht irgendwie National Champion nennen, wenn man das geschafft hat in dieser Zeitspanne. Also ja, große Spannung, große Aufmerksamkeit, große Momente für Highlights, absolute Pressure-Momente auch. Und man muss ja auch sagen, das sind ja auch noch junge AthletInnen, ne? Also die sind irgendwie alle um die 20, Anfang 20. Wenn die da am College sind, also das sind jetzt keine gestandenen SportlerInnen, die da irgendwie mit Ende 20, um die 30 irgendwie so ein Ding spielen. Natürlich haben wir in Deutschland keine 350 Teams, um das zu simulieren, aber wenn man die Größe an Land hat und die Masse auch an Teams, dann ist das natürlich ja irgendwie dann auch ein System, um das so. Wie hattest du das vorhin genannt, den Bottleneck so eng zu schnüren, um dann so viel Spannung aufzubauen? Das ist gelungen. Also ein bisschen Kritik können wir schon auch üben, oder, Hanna?
Ja, haben
Ja?
wir doch auch gemacht, oder?
Ja, aber nochmal so komprimiert. Also one and done, ich meine, gewinnt immer wirklich das beste Team?
Das gewinnt immer das beste Team an diesem Tag. Das Team, was am besten spielt, an diesem Tag gewinnt.
Ja, was an dem einen Tag sechsmal, an dem einen
Ja.
Tag besser spielt als das andere, ja.
Ja. Das ist ja dann irgendwie, ja, das ist ja dann immer die Frage, was macht dann halt, das ist so, also mir fällt es oft auch echt schwer, das so rein aus sportlicher Sicht zu beantworten. Kann ich wieder jetzt sozusagen sagen, also nicht immer sozusagen aus meiner Welt jetzt plaudern, aber das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Wir haben in der, also unserer ersten Liga Herren, das ist die Liga unterhalb der ACB, das ist die zweite Liga, zweite Division quasi in Spanien, aber es ist uns, das ist die höchste Männerliga, die sozusagen dem Verband untergeordnet ist. Da haben wir ein System, das ist eine eingleisige Liga mit 18 Teams. Der Meister der regulären Saison steigt direkt auf und dann Platz 2 bis 9 spielen Playoffs. Und dann gibt es am Ende aber ein Final Four Turnier. Und dieses Final Four Turnier ist für uns als Verband halt extrem wichtig, weil es ist sozusagen eins der wichtigsten Events, die wir haben. Ne? Bringst irgendwie die Fans zusammen, hast irgendwie ein High-Competition-Turnier. Und die Clubs wollen das aber nicht. Also wir haben sozusagen immer wieder Diskussionen, weil es viele Clubs gibt, die sagen, das ist aus sportlicher Sicht ungerecht, ne? Weil natürlich dieser Aufstieg in die ACB, also in die erste Liga in Spanien, so relevant ist, so wichtig ist. Sie bauen Projekte auf und über eine ganze Saison hinweg bereiten sie sozusagen oder investieren sie sehr, sehr viel, um diesen Aufstieg zu schaffen. Deshalb haben wir damals auch sozusagen, dass der Erste auch direkt aufsteigt, das ist sozusagen auch dieser Tatsache geschuldet, aber den Zweiten müssen sie schon ausspielen. Und es kann halt sein, dass dein Ausstieg an einem Spiel hängt. Ne, was es halt super spannend macht, aus Zuschauersicht, super competitive, aber die würden halt gerne lieber den Aufstieg in einem Best of Five ausspielen, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, wenn du sozusagen das konstantere Team bist, dass du dann auch aufsteigst. Und wir bleiben bei diesem Format, aber das sind sozusagen die beiden Gegensätze. Das eine ist halt Konstanz, das andere ist halt on the point da. Und ja, deshalb die Frage, was ist denn besser? Also was ist denn sozusagen der Wert, der im Sport mehr zählt, bist du das bessere Team, wenn du über einen langen Zeitraum deine Dominanz, vielleicht auch finanzielle Kaderdominanz, mehr Ressourcen und so weiter, ist das dann das, was im Sport zählt? Oder zählt im Sport, wenn es darauf ankommt, bin ich da? Und dann bin ich vorbereitet, ich bin topfit, ich bin mental da und ich schlage auch einen Gegner, der vielleicht andere Ressourcen hat. Das ist halt immer die Frage, wie rankst du das? Was ist wirklich wichtig? Was zählt wirklich? Deshalb ist es schwer zu sagen, wann gewinnt das bessere Team? Was ist denn das bessere Team? Ich weiß es nicht.
Ja, ist das Team, was gewinnt,
Ja.
das bessere Team? Vielleicht, ja, an dem Tag ja.
Ja,
Das Team,
an
was
dem Tag
gewinnt,
ja.
ist dann halt das bessere
Ja.
Team.
Hätte dasselbe Team die Chance, hätte das selbe Team die Chance, in einer Best-of-Five-Serie zu gewinnen? Wahrscheinlich nicht.
Ja, mega
Ja.
spannend und zeigt ja schon auch nochmal wahrscheinlich so die Gegensätze zwischen amerikanischem Sportsystem, hattest du ja auch schon vorhin angesprochen, und sag ich mal, auch so diesen klassischen Vereinsstrukturen und den Spielsystemen, die wir in Europa haben. Ja. So, fertigen wir noch die WNBA ab. Und dann gibt es die What-If-Fragen der heutigen Folge. Die WNBA. In der letzten Saison mit 13 Teams an den Start gegangen. In der Saison, die jetzt bald startet, in ein paar Wochen, sind es 15 Teams. Ja, wir hatten ja den Expansion Draft. Aber das nur am Rande. Die 13 Teams des letzten Jahres, der letzten Saison, haben in zwei Conferences gespielt. Es gab in der regulären Saison insgesamt 44 Spiele für die Teams. Das ist ja in der WNBA, die ist ja angelehnt auch an die NBA, dann immer so, dass sie mehr Conference Games haben als Non-Conference Games. Also gegen die Teams, die in ihrer eigenen Conference sind, spielen sie ein paar mehr Spiele als gegen die, die in der anderen Conference sind. Und dann haben wir das so wie in der ersten DBBL. Die Top 8 kommen in die Playoffs. 1 gegen 8, 2 gegen 7, 3 gegen 6, 4 gegen 5. So wie wir das vorhin auch schon mal beschrieben hatten. Und dann haben wir ein Viertelfinale, was Best of 3 ist. Wir haben ein Halbfinale, was Best of 5 ist. Und wir haben ein Finale, was letztes Jahr erstmalig in einer Best of 7-Serie ausgespielt wurde. Das Spiel war relativ deutlich, beziehungsweise die Serie war relativ deutlich, nämlich 4-0 für Las Vegas. Können wir uns jetzt dann also direkt darüber streiten, ob das wirklich eine Best-of-Seven-Serie sein musste. Aber der Finalgegner, ja, mit einer deutschen Spielerin, nämlich die Phoenix Mercury, die waren ja ein bisschen angeschlagen, ein bisschen Verletzungspech gehabt dann über die Playoffs. Dementsprechend war die Finalserie relativ deutlich. Wäre vielleicht nicht so gewesen, wenn alle Spielerinnen bei Phoenix an Bord gewesen wären.
Also ich hatte es jetzt schon mehrfach gesagt, dass ich nicht so ein Fan von so langen Playoff-Serien bin. Ich muss allerdings aber auch sagen, wenn das irgendwo funktioniert, dann wahrscheinlich in der NBA und in der WNBA. Liegt aber auch so ein bisschen daran, dass sich irgendwie gerade auch in der NBA so ein bisschen auch der Trend abgezeichnet hat, dass eigentlich viele die reguläre Saison gar nicht mehr so ernst nehmen und auch gar nicht mehr so verfolgen. Und dann eigentlich erst, wenn es in den Playoffs dann losgeht, dann auch die Fans mit einsteigen. Ich finde es aus Fansicht, mir würde es jetzt wirklich rein aus Fansicht, aber auch, als, auch aus Trainersicht, ne? Auch aus Trainersicht finde ich es extrem schwierig. Es ist natürlich auch sehr, 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 sehr competitive dann zu sagen, okay, du musst, schaffst du es halt irgendwie innerhalb weniger Tage immer wieder dich neu zu erfinden oder immer wieder sozusagen die Schlüsse zu ziehen aus dem ersten Spiel und die bis zum nächsten Spiel anzupassen. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr ermüdend und sehr anstrengend, glaube ich, das über 7 Spiele hinweg zu machen. Und aus Fansicht würde ich halt trotzdem behaupten, dass ich glaube, dass die Leute dann irgendwie immer erst bei den letzten 3 Spielen auch so richtig einsteigen. Oder dass man die ersten 2 verfolgt man halt irgendwie so ein bisschen oder die ersten 3 oder die ersten 4. Weil wenn du, außer du hast halt irgendwie so eine Serie, wo du halt jetzt dann führst du 3-0, dann weißt du halt, du guckst ja irgendwie das im vierten Spiel geht es um alles. Aber würde man wirklich, wenn man 7 Spiele verfolgt, man die dann wirklich alle oder geht ins Stadion und guckt sich die alle an oder reicht es dann, wenn man irgendwie so ein bisschen die nebenbei verfolgt, aber man geht jetzt nicht ins Stadion oder in die Halle oder zieht sich so ein Film, also so ein Spiel halt komplett im Fernsehen rein. Also ich finde es sehr lang, 7, muss ich ehrlich gesagt sagen, immer gegen den gleichen Gegner zu spielen.
Ja, finde ich, glaube ich, auch ein bisschen zu lang dann. Also aus wirtschaftlicher Sicht, ne, dann irgendwie das noch ein bisschen ausziehen und ausweiten und dann 7 Spiele spielen oder potenziell 7 Spiele spielen, mag alles irgendwie Sinn ergeben, aber es ist schon echt lang. Zumal die erste Runde Best of 3, die zweite Runde Best of 5 und dann wirklich die letzte Serie an über 7 Spiele gehen. Also, boah, da ist schon echt dann ein langer Atem gefragt, glaube ich. Mehr ist eigentlich nicht zu sagen, finde ich. Es ist ein bekanntes Format, so wie wir es in der DBBL auch schon besprochen haben. Es sind relativ viele Teams von den 13 oder auch 15, wenn wir dieses Jahr schauen, in den Playoffs und kämpfen dann um den Titel. Dann kommen wir jetzt zu den What-If-Fragen, Hanna. Und ich kann gerne mal anfangen. Eigentlich hast du die Frage schon beantwortet, weil meine What-If-Frage ist, what if, also was wäre, wenn Basketball sich von diesen Playoff-Modi, Spielmodi abwendet und MeisterInnen nach der regulären Saison kürt?
Okay.
Ich glaube, du hast schon relativ deutlich deine Meinung dazu kundgetan während des Verlaufs der Folge, aber du kannst ja noch mal kurz zusammenfassen. Was würdest du davon halten?
Wenig. Obwohl ich auch sagen muss, wir haben jetzt auch gerade eine Situation, hatte ich ja schon gesagt, dass in einer Liga von uns auch der erste Aufsteiger über die reguläre Saison ausgespielt wird. Und das ist tatsächlich jetzt gerade extrem spannend. Aber ich persönlich halte davon wenig und ich glaube, dass eine Sportart, wo das nicht traditionell gelernt ist und Akzeptanz da ist und eine Sportart, die, sag ich mal, wie Fußball sowieso irgendwie auf einem anderen Level spielt, ich glaube, geht der Trend gerade sehr, sehr, sehr stark in kurze Formate, in spannende Formate, in dramatische Formate, in konzentrierte Formate, in Do-or-Die-Formate, weil das so ein bisschen das ist, wo, glaube ich, der Sportkonsum sich auch hinbewegt. Und ich glaube, eine Sportart, die sozusagen auch immer noch kämpft um Sichtbarkeit, um Attraktivität, um Fandom und so weiter. Ich glaube, der würde es nicht gut tun. Und wenn man über Frauenbasketball spricht, noch weniger. Ich glaube, uns würde das nicht gut tun im Bezug auf Attraktivität, auf Spannung etc., sich in so ein Format zurückzubewegen.
Bin froh, dass du noch mal ein bisschen ausgeführt hast, weil da war schon Pressure on mit deiner Einwort-Antwort zu Beginn.
Ja. Dann würde ich mal fragen, was glaubst du oder was wäre, wenn nicht Sportexperten, Verbände, Ligen etc. den Spielmodus bestimmen würden, sondern wenn Fans den Spielmodus wählen könnten, was glaubst du, wäre da die Tendenz? Wie würde so ein idealer Spielmodus aus Fansicht aussehen?
Ich glaube, dann kommt genau sowas wie bei der NCAA raus. Fünf
Vielen Dank.
Freundinnen, die mit einem Kasten Limo da gesessen haben. Es war spät abends und haben sich so einen Modus ausgedacht. Nicht, dass das bei der NCAA so war, aber
Mit einem Kasten Limo vor allen Dingen auch.
ja, natürlich. Ich trinke ja nichts anderes. Ja, spannende Frage. Ich glaube, also ich möchte jetzt nicht sagen, es ist alles schon da gewesen, aber ich glaube, am Ende pendelt es sich so auf diese bekannten Formate ein und vielleicht dann irgendwie so in der Zwischenstufe mal irgendwie was in Anführungsstrichen Verrücktes, aber am Ende hast du dann halt irgendwie so ein Final Four, Final Six, Top Eight. Und irgendwie so Runden davor mit Hinrückspiel oder K.O.-Spiel oder halt in der Serie.
Ich glaube, es ist auf der einen Seite generationsabhängig, es ist aber auch davon abhängig, wer sind deine Fans und wer sind deine Zuschauer und wie wird Sport konsumiert. Und wie ist dein Sport auch etabliert? Ne? Also wenn man jetzt mal sozusagen diese Extreme nimmt, wir waren ja auch vorhin schon beim Fußball, wo ich gerade da nochmal irgendwie jetzt eingestiegen sind. Ich glaube, das ist für so den klassischen Fußballfan, wenn ich jetzt irgendwie so an Newcastle-Fan, an Schalke-Fan, an Dortmund-Fan, an Liverpool-Fan und so weiter. Ich glaube, die wollen nicht ein Top-4-Event und die wollen nicht ein Final Six, weil das gehört so zu deren
Ja, die haben ja so eine K.O.-Spiele dann
Fankultur.
halt in dem jeweiligen Pokalwettbewerb.
Ja, aber ich glaube, dass das gar nicht, ich glaube, die wollen jeden Samstag in ihr Stadion gehen, mit ihren Fans, zu ihrem Sitz. Die wollen vorher in ihre Stammkneipe, wo sie die Menschen treffen, mit denen sie seit 20 Jahren zu jedem Fußballspiel gehen. Die
Ihre
wollen
Stadionwurst
auf
essen.
ihre Stadionwurst essen. Die wollen in ihrem Stadion, mit ihrer Hymne, mit ihrer Choreografie, auf ihrem Rasen Meister werden. Und wenn es dann halt auswärts stattfindet, dann fahren sie halt damit hin oder sie feiern die Meisterschaft halt am letzten Spieltag. Also ich glaube, dass so das sehr, sehr, sehr lokal ist, der Konsum, weil das so eng verbunden ist mit ihrem Leben, mit ihrer Stadt, mit ihrem Stadion, mit dem, was sie sozusagen sind. Und natürlich auch das Fernsehen daran gewöhnt ist. Man weiß irgendwie, ja, Fernsehen überträgt halt am Samstag um die und die Uhrzeit die Liga. Und das ist irgendwie sehr, das ist so drin in dieser Kultur. Und dann musst du aber gucken, so, wo findest du dich da als Sportler und wo ordnest du dich da ein? Und ich glaube, dann hast du auf der anderen Seite halt dieses Eventpublikum, dieses Reisepublikum, das will halt irgendwie vor Ort, das will entertained werden, das will Spannung haben. Aber das sind gar nicht dieselben Leute. Also es ist nicht dasselbe Publikum wie die Leute, die jedes Wochenende ins Stadion gehen, ne? Und ich glaube, dann muss man irgendwie so als Sportler halt gucken, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe, wer sind meine Fans und wie wollen die eigentlich den Sport auch konsumieren und wie nehmen die den wahr und was ist so ein bisschen auch so die DNA unserer Sportart und die Zielgruppe unserer Sportart und wie kann ich mich vielleicht auch abgrenzen, ne? Also wenn sozusagen so eine Nische so sehr, sehr stark besetzt ist, dann geht es ja auch darum, wie kann ich vielleicht die Menschen erreichen, die halt eben nicht jeden Samstag zum Fußball gehen, ne? Sondern vielleicht die aus bestimmten Gründen dann nicht hingehen und die halt vielleicht kürzere Events brauchen, spannendere Events brauchen, ein bisschen mehr Event drumherum, weil also, ja, ich glaube, man muss das sehr stark auch mal so anpassen und vielleicht ist es dann auch vielleicht ein bisschen überheblich gewesen von mir zu sagen, dass so ein Ligaformat langweilig ist, weil es vielleicht auch despektierlich ist den Menschen gegenüber, die einfach, für die das ganz, ganz viel bedeutet, dieser jeder Tag im Stadion und die halt auch kommen gegen egal wen es geht. Das gehört ja auch dazu, ne? Also wir wollen ja oft Spiele spannend machen, weil sonst die Leute nicht in die Halle kommen. Und die kommen vielleicht gar nicht, gehen vielleicht gar nicht wegen dem Gegner, sondern die gehen halt, weil sie halt immer da sind, ne? Aber weil sie halt Fans des Clubs sind. Aber das würde jetzt, glaube ich, auch zu sehr, sehr weit führen, diese Kulturanalyse.
Ja, ich glaube, so ein Stück weit würde ich dir widersprechen, weil
What?
so ein Champions League-Finale hat ja schon absoluten Event-Charakter. Und das ist ja
Ja.
nicht in meinem Stadion, mit meiner Stadionwurst, mit meinem Stadionbier, mit meinem Besuch in meiner Stadionkneipe vorher. Und da
Aber es sind
sieht man ja
andere
schon
Gäste,
auch.
ne? Ich glaube, dass es anderes Publikum ist. Also ich
Ja,
glaube.
aber da sind schon auch dann die zwei Fanlager der Mannschaften, die da spielen. Also das sind ja dann nicht irgendwie über 50% neutrales Publikum. Sicherlich auch mehr als bei so einem normalen Bundesligaspiel an einem Samstag 15 Uhr. Aber da gibt es schon auch Fans, die ihren Teams dann hinterherfliegen, weil Bayern München irgendwie das Champions League-Finale in Madrid oder London oder wo auch immer spielt. Und ich finde,
Ja,
das hat
total.
man. Also wenn man da noch mal so den den Bezug oder die Verbindung zur WNBA vielleicht auch zieht. Ich glaube, das hat man da nicht. Also ich glaube nicht, dass in so einer Playoff-Serie irgendwie die Fans dann zu den Spielen
Nee.
in der Auswärtshalle fliegen, sondern die wissen so, naja, okay, das Game One, Game Two, es ist eh eine Best-of-Seven-Serie, Game Three, Four sind eh bei uns und da gehen wir dann halt in die Halle. Aber ansonsten würde ich dir schon zustimmen, dass man natürlich die Zielgruppe genau kennen muss und die Zielgruppe wahrscheinlich wegen der Sozialisierung in der Sportart dann auch sehr ähnliche Formate einfach wählen würde, wenn sie
Ja.
selber entscheiden dürften. Okay,
D'accord.
dann war es das mit unserer Reise durch die Mathematik und die Spielsysteme verschiedener Ligen. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass wir nicht zu komplex wurden und ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin.
Bis dahin.
Tschö.
Tschö.
Timeout over.